Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Bonjour und herzlich willkommen. Bienvenue. Wir sind zurück in Deutschland. Hat es ein bisschen länger gedauert. Wie ihr im letzten Folge schon hören könntet, war Big G ein bisschen angeschlagen. Big G, geht's dir jetzt besser?
Ja, naja, man hört es vielleicht noch oder nicht. Ich weiß es nicht. So toll geht's mir immer noch nicht. Ja, die Emotionen vom Spiel Italien, Neuseeland haben mich wahrscheinlich so mitgenommen.
Ja.
Was für ein Scheißspiel. Ja.
Kann ich mir vorstellen bei dir. Wir wollten halt nochmal so ein bisschen Review halt machen. Das haben wir natürlich nicht geschafft mit dem Traveling und Sickness und solches. Wir wollten aber euch ein bisschen anschließen, dann wie unsere Reise noch in Lyon war. Wir waren halt noch Samstag dort, hatten in der Kneipe dann ganz viel Spaß gehabt erstens. Zum Ende hin war es ein bisschen too much. Aber Argentinien, Chile, Fiji, Georgia haben wir gesehen in der Kneipe und Schottland, Rumänien haben wir zu Hause gesehen. Fangen wir bei Argentinien, Chile hat so an. Big G, Südamerican Derby zum ersten Mal. Coole Stimmung in der Kneipe auf jeden Fall und relativ okay Spiel, würde ich mal sagen.
Dafür, dass das Ergebnis 59-5 ist, also ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das doch noch so recht hoch war, das Ergebnis. Ich weiß noch, du hast gesagt, die Argentinier müssen schon für ihre Punkte arbeiten. Also es war halt nicht so, dass das ein absolutes Drüberlaufen war.
Und so in Italien, also das nennen wir ab jetzt die Italien-Style.
Italien.
Teilenjob.
Eigentlich war es halt gut anzusehen. Ich meine, Chile, ein, zwei Versuche wurden denen, glaube ich, aberkannt oder mindestens einer. Ja, für meinen Ballhandling-Skills, Decision-Making, das fehlt halt alles noch bei Chile. Das kann man den armen Leuten, glaube ich, nicht vorwerfen. Ich meine, dafür, dass das ein 15-Uhr-Spiel war, Chile das erste Mal dabei ist, Argentinien eigentlich einer der Top-Favoriten in der Gruppe war, war das Spiel ganz okay. Und wir saßen halt im, Irish Pub war es nicht, in irgendeinem Football-Pub, Sports-Pub und es war noch ganz gut anzugucken. Mir ist jetzt auch nichts Besonderes mehr von dem Spiel so in Erinnerung, oder? Ist auch schon zu lange her.
Ja, also quasi, wie ich halt gesagt hatte, man war irgendwie so ein bisschen enger, beziehungsweise ein bisschen mehr Arbeit hat dran. Ich fand, dass Sanchez hat gute Sachen getan, auf jeden Fall. Aber ja, klar kann man halt wenig draus lernen. Fiji, Georgien war auf jeden Fall so ein Highlight-Spiel für uns.
Eigentlich das Spiel der Runde, weil es fast am wichtigsten war und wir alle wollten, obwohl wir alle immer Georgien, also wir beide eigentlich Georgien unterstützen, in diesem Spiel wollte ich, dass Fiji gewinnt. Erste Halbzeit, absolute Katastrophe von Fiji. Ich weiß nicht, was der Gameplan war. Der Gameplan hieß anscheinend durch die Mitte spielen mit den Forwards und nicht die Backline benutzen. Wieder so viele eigene Lineouts verloren. Einige Kicks haben nicht Touch gefunden. Also die erste Halbzeit, das erste Mal seit 6 oder 7 Jahren, dass Fiji in der ersten Halbzeit keine Punkte erzielt hat. Also muss man schon sagen, Georgien defensiv und taktisch gut aufgestellt in der ersten Halbzeit, dann leider in der zweiten Halbzeit genauso wie gegen Portugal eingebrochen. Ja, Georgien, Defense Coach habe ich noch getroffen, 2 Wochen vorher, ne? Den, hat er gar nicht erzählt?
Joe Worsley, ja.
Genau, British and Irish Lion, England Weltmeister, 200 Spiele für Wasp, der ist auf jeden Fall der Defense Coach für Georgien. Ja, Fiji, ich weiß nicht, also wenn man so mit der ersten Halbzeit, also die erste Halbzeit, das, wenn man weiterkommt und dann so gegen einen anderen Viertelfinalisten spielt, nee, Katastrophe.
Ja, also kann man halt schon sehen, Fiji hatte irgendwie so nicht so das Gameplan für das Spiel, beziehungsweise Georgien hat einen Gameplan, haben das relativ gut ausgeführt und haben gesagt, wir Verteidigung und zeigen alles, was geht in Defense. Der Trainer hat es gesagt, so ganz, jetzt habe ich die Highlights dann nochmal gesehen und er hat so im Nachgang gesagt, dass es hat schon einen Einfluss gehabt hat, dass die relativ früh 2 Stürmer verloren haben, also verletzt sozusagen. Das habe ich auch im Spiel gesagt, weil ich dachte so, krass, jetzt müssen die anderen Leuten echt 80 Minuten durch oder ganz lange hat durchhalten. Man hat gesehen, dass der Power so am Ende ein bisschen nachgelassen hatte. Aber Gelegenheiten gab es ins Spiel. Dieser ein Versuch, was hat abgestrichen wurde, ausstrittig. Haben wir in der Kneipe irgendwie nicht so ganz verstanden, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich super Leistung von Georgien. Aber trotzdem, Fiji, muss man halt schon sagen, die haben sich die Aufgabe dann doch mal angepasst, ne? Also die haben gesehen, okay, das ist halt nicht so ein Spiel, wie wir erwarten. Es wird halt nicht so viele Räume geben und Georgien verteidigt sehr gut. Und die müssten es irgendwie so auf eine andere Art und Weise gewinnen. Und diese einzelne Stärke, Tuisova und Boccia, haben das am Ende doch entschieden. Also dieser ein Versuch, wo Boccia hat quasi 5 Jungs Männer auf sich zieht hat und dann
noch den Sneaky doch Offload.
Ja, also das hat einfach zeigt so seine Klasse. Und ich glaube, das ist halt, was Fiji dann auszeichnet, jetzt auf einem anderen Level, dass sie halt in der Lage sind, halt mitzumachen zum einen und deren Gameplan doch anzupassen, aber diese individuelle Klasse von den Leuten kann man halt nicht verteidigen. Also das kann man nicht verteidigen und Tuisova, wie er am Ende irgendwie noch den Ball rausbringen kann, auch schon klasse.
Ja, wie du sagst, der also Carl Dixons war der Ref, das ist der Ref mit den meisten Scrums bisher gegeben in Weltcup-Spielen, in Weltmeisterschaftsspielen, ich glaube 21 pro Spiel oder so. Das heißt, der pfeift mal ganz gerne einen Forward Pass. Ich weiß nicht, ob es 21 waren, aber eine ziemlich krass hohe Nummer. Ja, ich fand, wenn der Versuch von Georgien gezielt hätte, wäre es vielleicht ganz anders gewesen. Was man auch, ich weiß nicht, ob man das erwähnen sollte, von Joshua Tuisova, ist der Sohn, glaube ich, vorher noch ein paar Stunden vor dem Spiel gestorben.
What?
Ja, hast du das nicht mitbekommen?
Nee, krass.
Also, der muss schon länger krank gewesen sein, schwere Krankheit. Und kurz vorm Spiel, also ein paar Stunden vorm Spiel, ist er anscheinend gestorben. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern ihn das und die gesamte Mannschaft halt beeinflusst hat. Fiji, um nochmal kurz auf die Stats zurückzukommen, Lineouts wieder unter 70%. Es ist halt, also 11 von 16, damit kannst du halt kein Spiel gewinnen, eigentlich international. Ne? Also du musst halt deine eigenen Lineouts, also das ist jetzt, das geht ja schon so seit 3-4 Spielen. Und wenn man weiterkommt und dann wahrscheinlich gegen England spielt, dann, die werden nicht nochmal so blöd sein. Und wenn dann die Lineouts nicht funktionieren, obwohl ironischerweise ein Versuch erzielt wurde vom georgischen Lineout, was die Georgier, glaube ich, verloren haben. Naja, also das Spiel.
Gutes Spiel, am Ende ein gutes Ergebnis, letzten Endes geht's weiter. Schottland und Rumänien können wir halt wenig dazu sagen, weil wir haben es zwar geguckt, aber man hat natürlich Darcy Gray mit 4 Versuchen, glaube ich, am Ende.
Boom!
Healy hat extrem viel gute Sachen hat gemacht. Die haben Sevens Rugby gespielt. Über Rumänien, glaube ich, brauchen wir nicht so viel zu sagen. Man merkt schon auf jeden Fall, dass sie halt relativ platt waren. Ja. Ich hätte auf jeden Fall gesagt, es könnte halt 100 werden. Es gab vielleicht eine zweite Halbzeit, so 10, 15 Minuten, wo Schottland irgendwie keine Punkte erzielen könnten. Und, aber sonst, für mich war es so ein bisschen enttäuschend bei Rumänien, also ohne drauf rumzuhacken, ist einfach, wir könnten nicht so einzelne Spieler rausstellen und sagen, ach krass, aber der und der, so irgendwie, das fehlt mir auch schwer, also als Mannschaft sind die nicht gut aufgetreten, aber irgendwie, es gab so nicht so einzelne Spieler, wo man sagen kann, boah, aber krass, so geile einzelne Sachen von denen oder, boah, krass, der in einer anderen Mannschaft oder so und bei fast allen anderen Mannschaften kann man trotzdem einzelne Spieler halt rausheben und das fehlt mir bei Rumänien extrem schwer. Natürlich hatten die eine extrem super starke Gruppe, harte Gegner letzten Endes, muss man auch schon sagen. Aber 84-0 verliert Rumänien gegen Schottland und ja, schon traurig. Kommen wir gleich im zweiten Teil dazu natürlich ein bisschen draufschau für, was das jetzt bedeutet für dieses Wochenende. Australien, Portugal haben wir vor, also wir waren, also wir sind von Lyon nach Marseille weitergereist an dem Sonntag. Du hattest ursprünglich Karten dafür, glaube ich mal, oder?
Eigentlich eine Karte dafür schon.
Und es war eigentlich nicht so weit weg, also Saint-Étienne ist halt vielleicht eine Stunde höchstens von Lyon, aber wir hatten so ein bisschen gedacht, das geile Spiel würde so dafür getongen sein. Aber Portugal, Australien war sehr, sehr anschaulich, würde ich mal sagen.
34-14, ich glaube, als Australier. Also man war jetzt froh, den Bonuspunkt-Sieg mitgenommen zu haben. Zwei gelbe Karten für Australien, eine für Portugal, der 10. gegen den 16. Ein nicht gegebener Versuch, knapp von Portugal, weil der, ich weiß es nicht mehr genau, der Lock ganz knapp im Aus war. Tja, ich bin ein bisschen ja hin und her gerissen. Also eigentlich kann Portugal sich echt glücklich schätzen und hat echt gut gespielt für ihre Verhältnisse. Man hat vielleicht auch ein bisschen gesehen, dass denen die Luft ausgegangen ist in der zweiten Halbzeit, fitnessmäßig. Ja, Australien kann froh sein, dass sie halt hier den Bonuspunkt mitgenommen haben und jetzt am Wochenende auf selber wiederum auf Portugal setzen, dass sie Fidschi vielleicht noch ein Bein stellen.
Ja, Australien irgendwie ein bisschen, ja, so eine sehr schwierige Aufgabe, jetzt noch in Frankreich zu sein, jetzt theoretisch mathematisch hat noch im Rennen, aber irgendwie dafür müssen wir jetzt schon ein paar Tabellen halt aufbauen, wie das halt alles möglich ist. Grundsätzlich die Stimmung, also wir haben natürlich einige Kontakte im Land. Und ich glaube, die Stimmung grundsätzlich in Australien ist sehr, sehr schlecht. Rugby Union hat letzten Endes schwierigen Konkurrenz mit anderen Sportarten. Und so jetzt, wenn wir halt so weiterschauen für in 2 Jahren, 4 Jahren, Thema Eddie Jones und solches. Ich bin mal gespannt jetzt, wenn sozusagen Australien wirklich aus ist, was zu 99% safe ist, wie die quasi Review davon wird, das Ganze. Und ja, was sie da raus entnehmen werden. Natürlich haben denen so ein paar Leute gefehlt, jetzt verletzungsbedingt. Aber trotzdem, irgendwie die Leute, die da waren, relativ eindimensional. Das haben wir jetzt schon mehrmals kritisiert. Aber ich glaube, dass die Stimmung in dem Camp, das hat man auch so ein bisschen gehört, ist nicht geil. Also, dass die Leute ungern da sind.
Einige andere Leute sagen, man hat gemerkt, wie Leute, die auf dem Spielfeld standen, überhaupt gar keine Lust hatten zu spielen. Was ein Zeichen, also, dass die auch für ihren Coach sich nicht reinhängen. Und das rundet das gesamte Bild halt ab, was man halt hat von Eddie Jones und seiner Diktatur. Australien als Ganzes überlegt jetzt zu einem Centralized Contracted Modell zu gehen. Und dazu müssen sich aber die lokalen Unions vor Ort, also New South Wales und Queensland, müssen halt ihre Macht abgeben, was sie überhaupt nicht wollen. Ganz witzig, ich glaube, vor 8 oder 10 Jahren gab es einen Australier, der das schon mal vorgeschlagen hatte. Der hat eine Präsentation gehalten, hier Centralized Contracted and High Performance System und Pathways und. Hat der mal vorgestellt, hat überhaupt keinen interessiert. Und ich glaube, das ist derselbe Typ, der seit 8 Jahren jetzt bei Irland in Charge ist. Das ist ein Australier, über den gibt es fast gar keine Interviews. Wir müssen nochmal den Namen raussuchen. Ich weiß nicht, ob du den jetzt näher kennst.
Ja, der hat, also, ja genau, der war, nicht, dass er unbeliebt war, aber ich glaube, so seine Ideen waren so ein bisschen nicht so willkommen, beziehungsweise gern angesehen. David Nusafora heißt er und letzten Endes, er hört halt auf in Irland, hat jetzt sozusagen ein bisschen mehr dieses Konzept von so den zentralisierten Führung von dem Gesamten, was es sowieso teilweise in Irland gab, aber was er eher so ein bisschen mehr mitgebracht hat, war ein bisschen so dieses Neuseeland-Idee, hat auch, dass die Leute innerhalb Mannschaften sozusagen wechseln können.
Hin und her switchen können.
Genau, und das hat einfach so diesen Pathway so ein bisschen anders aufstellen. Der war in ganz vielen Sachen involviert. Genau, er äußert sich, nicht, dass er selten äußert sich, aber er ist halt so ein bisschen mehr so im Hintergrund. Mhm. Ist quasi der Boss sozusagen, aber genau, man sieht ihn also day-to-day-mäßig, ist halt nicht so involviert in den Mannschaften oder solches, aber es ist eher so ein bisschen dieses größeren Plan vorgegeben. Genau, da hast du recht, der hatte schon Ideen halt angebracht in Australien und das war halt irgendwie für nicht gut empfunden, letzten Endes. Mhm. Ja,
Genau, Davis. Ich glaube, also es ist eigentlich hochinteressant, weil ich meine, das kann man auch auf Deutschland oder ganz andere Länder runterbrechen. Also Vereine müssen ihre oder Regionen, wie es vielleicht in Neuseeland oder in Irland ist, Regionen geben ihre teilweise ihre Macht ab und die Kontrolle über Spieler. Zum Beispiel Neuseeland, Boden Barrett wird geschiftet von den Hurricanes zu den Blues. Wenn man halt sagt, die Blues sind richtig short und wir müssen das Team jetzt aufbauen, das ist das Hauptstadtteam. Und vielleicht in Irland sagt man, okay, jetzt ist Connacht das schlechteste Team und wir müssen auch mal dafür sorgen, dass die halt auch gute Spieler bekommen. Und dann werden halt ein, zwei Leute in Anführungszeichen dahin geschickt. Aber wir haben teilweise noch Kontrolle, also die Ireland Rugby Football Union hat noch Kontrolle über Trainingspläne zum Beispiel, oder? So verstehe ich das. Und das halt, und über die Leistung, genau, die sie bringen. Und
also diese Minutes, also das wird halt bezeichnet als Minutes, werden gemanagt, also wie viele Minuten die im Club halt spielen letzten Endes, das ist auch ein großes Zeichen, warum halt Sexton hat irgendwie begrenzt Freelancer auslief, also teilweise auch durch Verletzungen, aber die sehen halt, hey, du kannst ihn vielleicht diesen Spieler in den nächsten 5 Spiele, keine Ahnung, 100 Minuten einsetzen, du kannst es wählen, ob er 80 Minuten spielt oder dann 20 oder whatever, also so ist ein bisschen so sehr, sehr grob. Und so diesen, was du halt im Vergleich mit Boden Barrett gemacht hast, also es hat nicht so ganz so, sondern eher, okay, wir haben so eine Mannschaft wie Leinster, die haben gerade 4 Top-Quality Out-Halves und Munster hat gerade niemand oder 1 sozusagen. Mhm. Das macht an sich keinen Sinn. Und dann stattdessen, dass wir halt sagen, okay, Munster soll irgendwie im Ausland jemand holen, so einen Neuseeländer ranholen, sondern das Switchen hat von Leinster, damit der Pathway geöffnet ist sozusagen. Und das hat, was die mit Joey Carberry gemacht haben, also das ist das bekannteste Beispiel, aber du hast auch Connacht genannt. Das sind auch so Sachen. Aber das ist wahrscheinlich zu tief für heute und für einen anderen Tag. Das Spiel Südafrika Tonga
haben wir. Eine letzte Sache noch zu Australien, sorry da. Carter Gordon ist verletzt, das heißt, selbst wenn die 1%ige Chance, also der Fly Half, selbst wenn Australien jetzt weiterkommt, geht man nur noch mit einem einzigen Zehner in den Rest des Turniers.
Wollte ich nur. Und so wie wir die Jones nennen, würde nicht jemand nachnominieren sowieso. Nee. Südafrika Tonga haben wir im Stadion gesehen, in Marseille, haben auch einige Freunde, einige Podcast-Fans hat da getroffen,
Markus Hoch 2, Shoutout.
Cool, dass Markus auf jeden Fall, also sehr gute Idee, also seine Frau das verkauft hat, hey, lass eine schöne Zeit in Frankreich haben. Ach, und übrigens, da ist noch ein Spiel.
Also, das sind noch 10 Spiele, mehr, die wir anschauen.
hätte ich diese Idee gehabt, wäre auch gut gewesen. Genau, das war halt cool, den zu treffen. Wir haben so ein paar Bier so auf der Straße kurz vorm Stadion gehabt. Und dann haben wir gecheckt, oh Mann, wir müssen vielleicht in den anderen Eingang halt noch reinkommen und um den Stadion rumrennen. Und dann müssen wir, wie hoch ist das Stadion? 500 Meter hoch oder so. Alter. Wie viele Treppen grob gelaufen sind. Plätze waren halt geil, aber da hinzukommen war, ja, müssen halt manchmal mitten auf der Treppe anhalten oder auf Toilette gehen oder Bier holen, um uns zu ernähren, bevor wir diesen Mount Everest geclimbed haben. Geiles Stadion, geile Stimmung. Sehr gutes Spiel fand ich auf jeden Fall. Sehr, also was ich mir erwartet hatte von Tonga, dass die dran geblieben sind. Und Südafrika hatte Schwierigkeiten, Tonga so einfach, sage ich mal, auseinanderzunehmen. Natürlich einmal so ein bisschen in der Verteidigung ausgeschaltet und dann hatte Südafrika relativ easy Versuche gelegt. Aber grundsätzlich hat Tonga es halt schwierig gemacht für Südafrika. Und was ich halt cool fand, ist, dass auch die Einwechslung von Tonga haben so einen anderen Blick und einen anderen so Impuls gegeben letzten Endes. Und da hat man gesehen, okay, die haben Bock auch ein bisschen zu zocken. Die wollen halt gut hier abschließen. Und letzten Endes fand ich mit 49 zu 18 wahrscheinlich ein bisschen weiter auseinander, als es war. Wahrscheinlich wäre es so 40, 20 oder so, das ist ein bisschen eher repräsentativ. Also ich fand es so im Großen und Ganzen eng sozusagen. Natürlich das, was hat Südafrika von der Bank bringen könnte, war auch sehr stark. Andre Pollard hat gespielt, fand ich gut. Also es ist krass, wenn man in Stadion sieht, weil man dann quasi das ganze Spiel beobachten kann, wie er sich positioniert, wie er ein bisschen mehr so die Leute hat anpeitscht. Willi LaRue auch so ein bisschen mehr delegiert hat auch. Und das von denen, die passen, also schon ziemlich krass, wenn man das so live sozusagen vor Ort erleben kann. Und ich fand es auf jeden Fall das Spiel sehr geil.
Ja, im Stadion, also mir haben Leute danach geschrieben und meinte, hey, war ein gutes Spiel und so. Und Tonga ist dran geblieben. Aber es gab jetzt nie ernsthaft, ich glaube, es gab mal kurzzeitig so 10-Minuten-Phase, wo, glaube ich, auch ein Versuch aberkannt wurde von Tonga, wo man das Gefühl hatte, hier könnte es ein bisschen spannend werden. Ich meine, als wir dieses Spiel ausgesucht hatten vor 2 Monaten, dachten wir trotzdem, dass es enger wird, oder? Also, wir haben ja darüber geredet, wo wir hinfahren und was wir machen. Und bevor die Weltmeisterschaft überhaupt losging. Deswegen, ja, weiß nicht, mixed bag of feelings, würde ich jetzt sagen. Es war nicht schlecht, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, das war jetzt so das Highlight. Aber ich weiß auch nicht, als Alternative hätte ich jetzt auch nicht, nee, also nach Australien, Portugal, nee, weiß ich nicht.
Wir sind dann natürlich danach, sind wir halt da geblieben, ein bisschen hat ein Bierchen getrunken, dann nach Hause, gut geschlafen. Du bist sehr früh dann losgefahren, Montag, und ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Baden im Mittelmeer, kann man machen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Lass uns kurz auch über Neuseeland, Uruguay sprechen, weil wir nebenan hatten natürlich hier Freitag auf, haben das gestern Abend gesehen. Wahrscheinlich sehr, also deutlicher ausgegangen, als in der ersten Halbzeit zu erwarten war. Also Stand hat irgendwie 14-0 ganz lange, glaube ich mal. In der zweiten Halbzeit ist es echt so ein bisschen auseinandergegangen, oder?
Ja, der erste Versuch wurde gerade erst in der 19. oder 20. Minute gelegt und Halbzeitstand war 26-0 und Uruguay, ich meine, der Sechser hat den Versuch gelegt, war mit 5 Zentimetern im Aus. Wenn es jemand verdient hätte, einen Versuch für Uruguay zu erzielen, dann Manuel Ardao, der jetzt im Major League Rugby nächstes Jahr spielen wird. Ich glaube, das war der Sechser, ja. Hätte noch ein bisschen nach innen gehen müssen, dann wäre der Dings auch nicht dran gewesen, Jordy Barrett oder wer auch immer ihn da, oder Anton Leonard Brown, wer ihn da getackelt hat. Naja, zweite Halbzeit, ja, ich weiß nicht, was haben wir gelernt? Kann man jetzt wenig sagen. Es waren halt viele individuelle Fähigkeiten. Damien McKenzie springt raus aus dem Spielfeld mit einer Hand, lobt noch den Ball zurück und Jordy Barrett fängt es. Ja, die Skills muss man mal haben, obwohl da sogar 5 Uruguay-Spieler noch waren. Ja, ich glaube, Uruguay hat sich in der ersten Halbzeit gut verkauft.
Ja. Lass uns dann kurze Pause machen, weil dann wollen wir natürlich auf das anstehende Wochenende ein bisschen schauen. Also dann bis gleich bei Vorpass.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
So, da sind wir halt wieder. Wir hatten jetzt ein bisschen kurz und knackiges Review gehalten. Jetzt können wir ein bisschen mehr Zeit nehmen fürs Preview. Natürlich, wie gesagt, krankheitsbedingt ein bisschen später, als wir schon erwartet hatten. Viele Mannschaften sind schon aufgestellt, also Aufstellung schon bekannt. Heute Abend geht es mit Frankreich, Italien hat los in Lyon. Also, was ich krass finde, ist gestern Abend Lyon, heute wieder Lyon.
Ja.
Krass, warum sind wir nicht in Lyon geblieben einfach?
Ja, aber die Spiele, ich weiß auch nicht.
Wo Frankreich, Italien, glaube also das könnte halt ja. ein 100-0 werden für Frankreich.
Ist halt die Frage, ob jetzt eine Trotzreaktion kommt. Wir reden jetzt gleich über die verschiedenen Squads. Ja, ist ein bisschen komisch, zweimal hintereinander Lyon. Ich glaube, das ist vielleicht das nächstgrößere Stadion nach Marseille. Also hier steht Kapazität 35.000, das kann ja nicht sein.
Nee, 57.000.
Ja, wie so auf der World Cup-Seite steht irgendwas mit 35, das ist ja kompletter Quatsch. Keine Ahnung.
Tell me, dreaming.
Aber dann wird es das nächstgrößere Stadion wahrscheinlich sein. Und deswegen hat man das, ist ja klar, Frankreich und Neuseeland, deswegen hat man das ausgewählt. Danach ist, glaube ich, Bordeaux ist nicht so groß. Toulouse ist auch nicht groß, ich war ja da. Saint-Étienne auch nicht. Frankreich hat ein oder zwei größere Wechsel verletzungsbedingt machen müssen. Ich glaube, Dings kann ich spielen, der Hooker, und dafür spielt
Mavaka. Aber die tauschen sich halt quasi immer, also sowieso, du sagst.
Aber der bessere von den beiden ist doch eigentlich wie heißt er?
Der andere.
Der andere?
Klar, Dupont fehlt natürlich, das ist ja klar, Luku spielt, aber sonst hat sehr, sehr starke 15. Was du hast, also das soll halt nicht böser klingen, aber ohne das auf dich rumzureiten, letzten Endes hast du gesagt, Italien könnte dort was holen gegen Neuseeland, das war ja dann ganz klar nicht. Was ist deine Vorstellung? Also kommt so eine Reaktion dazu oder wie ist jetzt deine Einstellung gegenüber Italien?
Also Italien hat gerade mal 29-24 in Rom gegen Frankreich noch verloren in den 2023 Six Nations, hat aber insgesamt 44 von 47 Spielen, glaube ich, verloren, das letzte Mal gewonnen 2013 in Rom. Ja, ich meine, man kann jetzt ein bisschen auf die Aufstellung gucken, weil einige sagen, was gegen Neuseeland überhaupt nicht funktioniert hat, war die Abstimmung bei den hinteren drei. Was auch daran liegt, dass Tommaso Allen eigentlich kein Fullback ist, oder? Und aber Fullback gespielt hat gegen Neuseeland. Ja. Monte Ioane auch out of position mehrmals gewesen, überhaupt keine Kommunikation. Andre Capuzzo ist eigentlich auch Fullback und nicht Wing. Jetzt startet Tommaso Allen als Flyhalf und dafür geht Paolo Gabisi ist wieder Center, obwohl der eigentlich bei Montpellier auch Flyhalf spielt, glaube ich. Mhm. Soweit ich weiß. Ja, also schlechter, ich sag jetzt mal so, schlechter kann es nicht werden. Ne? Aber wenn Frankreich so vom Kopf her da ist wie Neuseeland, dann ist das eigentlich plus 40, plus 50 Punkte.
Denkst du so deutlich?
Ist halt die Frage, ob sie halt das Fuß vom Gaspedal nehmen oder nicht. Also wenn die genauso schlecht spielen wie gegen Uruguay, dann wird es auf keinen Fall so deutlich. Aber auf dem Papier, was haben wir denn bisher von Italien gesehen? Gegen Uruguay war es jetzt auch nicht so toll, ne?
Ja, erste Halbzeit. Wir haben bisher gesehen, Defense optional, also das ist das, was wir
also gesehen haben. Von den Tier One Nations ist neben Argentinien hier für mich die nächstgrößere Enttäuschung eigentlich Italien. Hm. Wenn man sich halt 100-0 abschlachten lässt und dann Dings sogar Kieran Crowley, ehemaliger All Black, und dann sagt, ja, wir gucken uns die Review gar nicht an, sondern trinken halt einfach Bier oder so. Ja,
also wahrscheinlich aber richtig so.
Ich werde gucken.
Ich glaube, dass also irgendwie so die Namen, also wenn wir die Namen hat sehen, keine Ahnung, und wie die halt aufgestellt sind, Hintermannschaft, also dass es eine gute Mannschaft ist, aber die haben irgendwie, ja, also jetzt habe ich so, nachdem wir haben ja direkt quasi ein bisschen so aufgenommen nach dem Spiel mit Neuseeland und auch mit Vivian und Andreas so ein bisschen auch drüber gesprochen, und je mehr ich das halt angeschaut habe, war ich mehr überzeugt von dem, was ich so gedacht habe, und weniger von dem. Also wenn man halt irgendwie so, okay, wir gehen halt rein, wir wollen halt entertained werden, das ist das eine. Aber das andere war Italien, also verteidigungsmäßig, also so manche Sachen. Wenn du halt das nochmal anschaust, das wurde halt, also siehst, das ist der schlechteste Defense-Performance, den wir bisher gesehen haben. Außer vielleicht Australien, aber lass uns nicht nur auf Australien rumhaken. Genau, und deshalb war ich so, wow, nee, krass, nee, katastrophal. Einfach irgendwas Größeres ist da am Werken, das mit Crowley, das halt aufhört, beziehungsweise ja, nicht verlängert wurde, hat letzten Endes nach der WM. Genau, und Dupont, also wir haben schon gesagt, Dupont Marchand hat fehlen, aber natürlich ist es halt nicht so ein Riesenverlust, wenn er halt gleich mit Mavaka, der sich mit Marchand 1-1 austauscht dann immer. Ich sehe, hat eine super starke französische Mannschaft. Die haben bisher relativ gute Sachen gezeigt. Im Angriff sind die super. Verteidigung weiß ich nicht, ob das Italien so unter Beweis stellen wird, hat letzten Endes. Und wieder das Thema, ich glaube, Frankreich kann einfach sehr, sehr starke Sachen und Jungs von der Bank bringen und Italien hat weniger, das hat man auch schon gesagt. Ja, was hast du gesagt? 50 Punkte Unterschied oder so?
40 oder 50, Damien Pienaar wird spielen, jetzt schon Frankreichs Top 3 Tryscorer mit 33 Versuchen, er hat in den letzten 6 Spielen schon Versuche erzielt, auf jeden Fall ist noch Zeit, den ins Fantasy-Team mit reinzunehmen und vielleicht sogar Triple Captain oder Captain zu geben. Ramos hat bisher 41 Punkte gekickt. Mal gucken, der wird wahrscheinlich, ist auch keine schlechte Fantasy-Choice. Ja, ich werde es mir anschauen, zu Hause in Ruhe mit dem Tee. Hoffen wir auf das Beste.
Welchen Tee?
Oh, vielleicht Salbei, vielleicht aber auch Kümmel-Anis. Mal gucken.
Gerade zum Thema Fantasy, also da machst du noch fleißig mit. Ich bin halt gerade 17. von 921 in Germany League.
17. Und das mit deinem geringen Rugby-Sachverstand, das ist schon nicht schlecht. Da muss ja einiges gut gelaufen sein.
Und Big Jim's Fantasy League, 1800. von 20.000. 40.000. Krass, oder?
Das geht auch.
Schon viel. Wales Georgien ist dann quasi das nächste Spiel. Geht's hier wirklich um was? Eher nicht, ne? Also ich meine, Georgien wird halt ein bisschen so eine, beziehungsweise Wales wird für Georgien was offen haben von dem letzten Spiel, aber ich meine, um positionsmäßig in dem Pool geht's nicht so wirklich um was, oder?
Nee,
ich meine, Georgien wird, also kann hat deren vierten Position nicht also verbessern sozusagen. Und Wales hat schon wahrscheinlich den ersten Platz relativ safe. Ja, außer die Wählung verlieren. Also wenn jetzt Wales verlieren würde ohne Punkt oder so und Fiji würde jetzt 5 Punkte holen, dann wäre Fiji erst, aber ich meine, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit gewinnt Wales das Spiel, oder?
Wales hat eine Rechnung offen 12-13 verloren, damals in Cardiff zu Hause mit einer recht bescheidenen Mannschaft. Thomas Williams und Rhys Priestland sind 9-10 gestartet, was katastrophal, also gesamte Backline, alles hat nicht funktioniert. Damals nur in den ersten 20 Minuten oder Jack Morgan hat in der 20. und 24. Minute damals 2 Versuche erzielt und dann hat nur noch, also was ist nur noch Georgien gespielt, aber Georgien hat in der zweiten Halbzeit halt Versuche gelegt, Conversion und noch einen zweiten Straftritt erzielt, was dann zum Sieg geführt hat. Das ist jetzt zu 90% eine andere Wales-Mannschaft, also bis auf Lewis Resummit, ich glaube, 1-2 Stürmer sind das alles andere Spieler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Wales hier die Butter vom Brot nehmen lässt. Mal sehen, ich meine, mit der Defensive, auch wenn Georgien wieder stark in der Defensive ist, damit kann Wales ganz gut klarkommen, besser als Fiji, die dann halt irgendwie anfangen. Fiji hat irgendwann der Tight Head Prop hat auf der 10-Meter-Linie, also 10 Meter von der 50-Meter-Linie, hat der Prop irgendwie versucht, einen schnellen Tap-Penalty zu nehmen. Sowas wird Wales halt nicht machen. Also die werden das ganz ruhig und in Ruhe runterspielen. Die werden auch damit klarkommen, dass Georgien wahrscheinlich erstmal mithalten kann, ne? Und auch defensiv stark sind. Die haben, warte kurz, Georgien, Nummer 8, Tornike Jalagonia, Top Tackler bisher, glaube ich, bei der Weltmeisterschaft mit über 30 Tackles oder so. Also die haben schon gute Spieler. Aber ich glaube, dass Wales da einfach die Erfahrung ausreichen wird. Zum Bonuspunkt-Sieg.
Finde ich auch relativ stark Aufstellung. Also wieder dann ein bisschen, wenn man so drauf schaut, also eine gute Mischung aus wirklich erfahrene Leute plus dann ein, zwei also junge, neue Leute letzten Endes. Wir hatten ja schon ein bisschen erwähnt, diese Innenpaarung mit Tompkins und North sieht bisher sehr stark aus. Anscombe ist auf ein High auf jeden Fall gerade. Bigger, weiß nicht, ob er wirklich noch verletzt ist oder erstmal so geschont.
Ich glaube, verletzt.
Ja? Ansonsten bankmäßig so ein bisschen eine Mischung, aber so jemand wie Gareth Davies und Tim Basham, die können reinkommen und auf jeden Fall einen richtigen Wumms hat mit reingeben. Rio Reyes hat jemand, den ich halt richtig gut finde, wenn er halt so ein bisschen offenen Platz hat. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Reece Summit wissen wir ja Bescheid. Sonst im Sturm, also ich meine, Desford hat, du hast schon erwähnt, Wales wird schon halt ein bisschen Rechnung offen haben mit. Georgien wird halt auf jeden Fall da zeigen wollen, dass sie im Sturm stark sind letzten Endes. Und genau, schauen wir auf das Pool. Also wie gesagt hätte, also wir gehen davon aus, dass Australien mit 11 Punkten sozusagen hat, nicht weiterkommt. Fiji braucht, sag ich mal, einen Punkt in irgendeiner Form sozusagen gegen Portugal. Und wenn Wales halt auch verlieren würde oder vier Versuche erlegt, dann wären die halt Erste natürlich. Also höchstwahrscheinlich, so wie Stand jetzt, würde ich sagen, Wales Erste, Fiji Zweite in der Gruppe. Und ich glaube, Georgien wird halt da einfach traurig sein, dass sie halt nicht noch besser mit oben halten könnten oder einen dritten Platz in der Gruppe. Und dafür hätten die tatsächlich doch den Sieg gegen Australien holen. Also jetzt ist es leichter im Nachhinein. Aber ich glaube, das war jetzt das Spiel, das die hätten mehr targeten müssen. Und da haben die im Vergleich zum Fiji-Spiel relativ schwach verkauft, dann jetzt im Nachhinein sozusagen. Naja.
Ja.
Next.
Samoa.
England.
Eigentlich ein Spiel, wo ich dachte, das kann am Ende nochmal knapp werden. Aber es ist Pool D. Selbst wenn Argentinien und Japan unentschieden spielen, also England hat 14 Punkte, Argentinien und Japan jeweils 9, Samoa 6, wenn Samoa dann 5 Punkte holt, es ist glaube ich gar nicht mehr möglich für Samoa überhaupt auf den zweiten Platz zu kommen. Ganz davon ab, dass Japan und Argentinien wahrscheinlich nicht unentschieden spielen werden. Größte Änderung, Lima Sopoaga ist zurück. Und mal sehen, was der zu anzubieten hat im Gegensatz zu Lelia Fano. Und bei England, Jack Willis hat, glaube ich, Nacken oder irgendwas, Verletzungen oder Nerv eingeklemmt. Genau, also die Mannschaft von England ist auf jeden Fall stark. Man unterschätzt Samoa nicht. George Ford an 10, Owen Farrell an 12, Tuilagi an 13. Für Samoa wird das wahrscheinlich reichen. Ich weiß nicht, ob das dann eine Kombination ist. Joe Marchant an 14, der eigentlich Center ist, oder?
Genau, hat oft das aber auch auf Ecke, spielt auch bei A. Jones. Ja.
Also man kann davon ausgehen, dass der sich öfters mal in die Mitte oder ins Spiel geschieden
hat. Ja, genau.
Dass er nicht die ganze Zeit auf dem Wing stehen wird. Vielleicht
ist das war auch so damals der Taktik, dass er halt so ein bisschen fungiert als extra Innenspieler, dann so ein bisschen mehr die Arbeit im Mittel des Feldes sucht. Ja, genau.
Ja, also ich weiß nicht. Samoa wird sich gut aus der Affäre ziehen wollen. Michael Alalatoa ist Captain, startet an 3. Super gut war Theo McFarland an 6 für Samoa, der für Saracens, glaube ich, spielt.
Ja.
Ja, nochmal. Ja, ich habe ja das Japan-Samoa-Spiel in Toulouse mir angeschaut, womit Samoa ist für 65 Minuten überhaupt nicht damit klargekommen. Japan hat unglaublich gut getackelt, tief getackelt, 2 Leute, also einer tief, einer hoch getackelt. Also Japan war fit und hat sich darauf eingestellt, dass Samoa halt wahrscheinlich öfters straight running auf einen zulaufen wird. Und danach sind dann Samoa die Ideen ausgegangen. Das heißt, okay, man ist nicht wirklich durchs Mittelfeld, durch die Mitte durchgekommen. Man hat außen den Ball vertändelt, man hat manchmal falsche Entscheidungen getroffen, deswegen hat Japan damals zurecht gewonnen. Bin gespannt, ob jetzt Samoa dann mehr anzubieten hat, als einfach nur hier straight up 12, 13 drauflaufen auf die Defensive, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die dafür so viel die Möglichkeiten haben oder ob George Ford nicht wieder einfach kicken, 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 Dropkick, Corner. Und dass man so ein bisschen den Ball wegnimmt von Samoa. Und mal sehen.
Was soll das sein? Also, wie denkst du, dass es ausgeht? Was wäre deine Prediction hierfür?
Samoa hat in den letzten beiden Spielen, in den letzten 10, 20 Minuten, selbst als sie eine rote Karte hatten, dann wirklich aufgedreht. denke so 10, 15 Punkte Sieg und Unterschied Sieg für England.
Ja.
Weil die Mannschaft einfach zu gut zu erfahren ist. Ja.
Ja, also England ist schon mit einigen so Wechsel, so ein, zwei Leuten hat, trotzdem in der Gruppe würde als Erster da durchkommen. Es geht dann wirklich um Argentinien und Japan. Das ist dann auch das Spiel dann Sonntag. Aber das Topspiel würde ich behaupten, zumindest für das Samstag zumindest, wäre Irland-Schottland, wo ich dann hoffentlich live im Stadion sein werde.
Du wirst hoffentlich live da sein, was schon sehr geil ist.
Aber diesmal ohne dich.
Leider ohne mich, ja, wenn ich jetzt nochmal nach Dings, erstmal bin ich noch krank und wenn ich jetzt nochmal nach Frankreich fliege, dann ist hier Achterbahn. Obwohl ich echt Bock hätte. Also noch das, ich meine, ich war im Stade de France für Wallabies Georgien, das war jetzt eher underwhelming, ist vielleicht das richtige Wort. Auch das Spiel war so lala. Aber jetzt Irland-Schottland. Alle reden jetzt wieder und alle fallen darauf rein, der Druck, der auf Irland lastet, was eigentlich totaler Quatsch ist.
Ja, das ist totaler Quatsch. Also es ist ziemlich witzig, die Narratives, also die wirklich Storytellings hier zu verfolgen. Razi Erasmus versucht hat, also so ein bisschen so wie Schottland und Südafrika versuchen, sich Aufmerksamkeit zu holen, aber man versteht nicht, warum. Und die erzählen halt nur Quatsch. So ein bisschen. Schottland sagt, hey, ja, der ganze Druck ist auf Irland, so, das verstehe ich halt nicht so ganz. Ich meine, Irland hat das bisher A, alles gewonnen, B, gut gespielt und ich weiß halt nicht. Schottland, also wenn es wirklich straight Shootout wäre, also so wie Achtelfinale wäre und es wäre halt auch mit einem Punkt gewinnst du und dann bist du weiter, dann würde ich sagen, okay, es könnte eng sein, aber Schottland muss unter ganz viele verschiedene Bedingungen gewinnen, mit Punktenabstand etc., bla bla bla. Und das sehe ich einfach nicht. Also zum einen sehe ich Irland als Favorit vor, sogar wahrscheinlich mit 10 bis 15 Punkten. Und dass Schottland eher so in Hoffnung hat zu überdenkt, ist das Einzige. Also ich verstehe halt nicht so ganz, warum. Und wir hatten das vor dem ganzen Turnier so ein bisschen Vorschau gehabt, war, dass Schottland hätte viel mehr das Spiel Südafrika targeten müssen. Weil zum einen, das ist das Momentum vom Anfang des Turniers. Jetzt haben die ja eine Niederlage hinter sich, haben so eine bestimmte Aufgabe, die die hier mitfühlen müssen halt an den Spiel nicht einfach als wir müssen halt gewinnen halt rangehen, sondern wir müssen gewinnen und pipapo und machen so Töne, als ob die mal in der Vergangenheit unter Beweis stellen könnten, hey, wir haben jetzt Irland oft losgeschlagen und ich weiß nicht, ob ich vielleicht in ein keine Ahnung, Stranger Things, Upside Down World gelebt habe, aber wann hat Schottland jetzt Irland geschlagen? Klar hatten die Chancen mal in der Vergangenheit, aber reden über Chancen, die nicht genommen haben. Stuart Hawke war am Mahlfeld, Lesley Barr hat fallen, keine Ahnung, die hatten mal, Irland hatte keinen Hakler, keinen Einwerfer, kein gar nichts und Schottland hat trotzdem nicht ausgenutzt. Also ich will halt nicht sagen, dass sie nicht das gewinnen können, aber es wäre jetzt in Hoffnung, weil basiert auf so die Vergangenheit, wäre es halt nicht. Es wäre halt ein Upset, wenn jetzt Schottland hier gewinnen würde.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie du sagst, wenn, dann steht Irland sich selber im Weg, wenn man wieder viermal das Lineout hintereinander verliert gegen Südafrika, dann aber das Spiel trotzdem noch gewonnen hat, ne? Also, ich sehe hier auch ganz klar Irland als Favoriten. Ich weiß auch nicht, also ich gucke mir die Mannschaften an, alles Top-Spieler, aber wen würdest du auf welcher Position für irgendein Irland-Spieler, wer würdest aus der Schottland-Top 15 in eine Top 15 von Irland schaffen? Da gehe ich jetzt durch und denke mir so,
niemand. Das hat versucht hier Jim Hamilton und Stuart Hawke jetzt im Video. Und war die Frage, ja, für wen, also wer würde es halt so einschaffen? Und die haben so, ja, Finn Russell ist besser als Saxon und kann halt mehr und bla bla bla. Und dann hatten sie selber Schwierigkeiten, sozusagen. Ne? Also Also das hat nicht nur eine Arroganz, sondern niemand von der Schottland-Mannschaft würde es halt in der Irland-Mannschaft gerade schaffen. Vielleicht Russell könnte man überlegen, aber sehr 1-1, jeder irische Spieler hat vor, zum einen. Zum anderen im Sturm Irland einfach dominant, und wenn sie also jetzt nicht mit Verletzungen oder sowas kommen, also ist die irische 8 auf jeden Fall viel stärker, und ich glaube, dass es hat, wo es hat, der Basis sein wird, um das Spiel zu gewinnen, und danach weiß ich halt nicht, wie es halt auseinandergehen wird, aber das auch, was Irland jetzt von der Bank rufen kann, mit James Ryan, der jetzt anscheinend halt nicht so das ganze Training mitmachen könnte die Woche, weil er irgendwie in seiner Hand irgendwie eine Verletzung hatte. Jack Conan hat nach der langen Verletzung zurück, das ist auf jeden Fall super Impact Player. Stuart McCloskey kommt jetzt in die 23, weil Henshaw ist jetzt wahrscheinlich Hamstring, das hört sich schon eher an, als ob sein Turnier vorbei ist. Muss halt noch quasi aber jetzt die Tage bestätigt werden, was genau da los ist. McCloskey, Superspieler. Ich sehe halt von der Bank hat einen riesen Impact auf der irischen Seite, von der schottischen Seite eher weniger bescheiden.
Wer gar nicht da ist, das ist auch schon anderen aufgefallen, Hamish Watson.
Ja.
Ist eigentlich ein super Backrow-Spieler, und wenn man Irland Paroli bieten will, dann über die Physis in der Backrow, und ist mir auch schon vorher aufgefallen, Jamie Ritchie ist Captain, weiß ja nicht, ob der gerade so seine Glanztage hat, Rory Darge ist gut, aber noch recht jung, Jack Dempsey im Vergleich zu Keelan Doris, der schlechtere Spieler da, und dann von der Bank, der einzige, den man bringen könnte, ist naja, der physischen Impact hat wirklich, sehe ich, Matt Fagerson. Ja. Und das war es dann halt, wo ich sage, oh ja, der kann noch mal, aber ein Spieler reicht halt auch nicht. Also du brauchst halt 3, 4, 5 Leute, die halt irgendwie einen positiven Impact machen. Wenn du Schottland-Coach bist, was sagst du Finn Russell? Wo hat Irland Schwächen?
Ich glaube, in der Gasse, also nicht, dass es eine Schwäche ist, aber die haben noch nicht diese Gasse ganz unter Kontrolle. Und ich glaube, was würde ich halt Finn Russell halt sagen? Würde halt sagen, hey, mach's einfach so, beziehungsweise versuch nicht in der ersten Halbzeit oder in den ersten 20 Minuten das Spiel zu gewinnen mit wir spielen halt wild, sondern kontrolliert einfach so rangehen und versuchen halt taktisch irgendwie schlau zu stehen, und dass man später dann aufdrehen kann mit crazy Passings und solches. Also ich glaube, man muss erstmal so Irland nicht den Lauf geben lassen, also und nicht dazu beitragen letzten Endes. Und ich glaube, wenn Finn Russell und Schottland rausgeht mit wir müssen jetzt ein bisschen von Anfang an wild spielen, spielt das direkt in die Karten von Irland. Sondern ja, eher so ein bisschen Irland unter Druck stellen und sagen, den Lineout ein bisschen unter Beweis stellen müssen, hat 5 Meter vom eigenen Mahlfeld, also irgendwie sie die Kicks halt noch bringen, wirklich ein taktisches Spiel, um dann später auch noch zu sagen, in der 50. Minute, okay, jetzt ist es gerade eng, sozusagen, eng halten und vielleicht in der Hoffnung, dass Irland so ein bisschen under pressure ist, weil wenn man versucht, in der ersten 20 Minuten das Spiel zu gewinnen und man spielt so ein bisschen zu wild und chaotisch, ich glaube nicht, dass es hat für Schottland reicht. Und du hast gesagt, dieses Physische, also letzten Endes würde ich auch versuchen, durch Darcy Graham, Blair Kinghorn, Van der Merwe, irgendwie die zentral im Spiel ein bisschen zu bringen, dass sie hat vielleicht nicht nur außen versuchen, einen Platz zu schaffen, sondern ein bisschen zentraler, auch mit den Wurms hat reinkommen können und auch diese Möglichkeiten geben hat, dann diese Durchbrüche zu erzeugen. Du hattest im WhatsApp-Chat schon geschickt, diesen Standardaufstellung oder Angriffsaufstellung von Schottland. Das ist halt irgendwas Cooles. Also letzten Endes, falls ihr es nicht gesehen habt, das sieht so aus, als ob die 10, 12, 13 so normal hat sich aufstellen, aber eigentlich bevor der Pass vom 9 kommt, rutscht, hat Finn Russell so weg und der Ball wird direkt auf Typ Lotto hat quasi gespielt, dann kann er selber rein ins Kontakt gehen, den kurzen Pass zu Hugh Jones spielen oder diesen Backdoor Option hat spielen zu Finn Russell. Ich glaube, das würde aber Irland jetzt gesehen haben natürlich, das ist halt nichts Neues, aber trotzdem ist es relativ schwierig zu verteidigen, dann muss halt Russell ja die richtigen Weg finden, um dann die anderen Spieler mit ins Spiel zu bringen, hat letzten Endes, die zu involvieren. Aber wie gesagt, mein Tipp an ihn wäre, hat jetzt nicht so wild, also von vornherein zu spielen, beziehungsweise überlegt und Irland für die Punkte hart arbeiten lassen.
Ja. Wenn Irland einmal davonzieht mit 10 Punkten, mit 1-2 Versuchen, dann sehe ich auch, wie gesagt, wenn man es denen zu einfach macht, dann ist vorbei für Schottland. Ja, wir freuen uns, dass du da sein wirst. Onkel Donal, sehr gespannt, was du jetzt zu erzählen hast.
Ja, ich habe einfach ein bisschen so gegen meinen eigenen normalen Drang doch der Big G-Weg gefolgt und habe ein Hostel gebucht für Samstag. Bin selber so ein bisschen am Haaren, war vielleicht,
wir mal sehen. Besser als 250 Euro für ein Zimmer mit Bettwanzen, dann lieber nur 70 Euro für ein Hostelbett mit Bettwanzen.
Okay, auch nice. Japan-Argentinien, entscheidendes Spiel in der Gruppe. Letzten Endes, wir hatten ja schon ein bisschen gesagt, England wahrscheinlich höchstwahrscheinlich als erster durch natürlich.
England braucht nur einen Bonuspunkt, Direktvergleich.
Direkten Vergleich haben wir ja. Nee, also England ist safe. Also es geht um den zweiten Platz auf jeden Fall. Beide Argentinien und Japan haben 9 Punkte letzten Endes. Bisher ein bisschen beide underwhelming.
Also ich sehe Argentinien vorne. Argentinien wird es Japan nicht so leicht machen wie Samoa. Argentinien wird den Ball nach außen bringen. Argentinien kann besser das Spiel kontrollieren. Ich meine, die haben jetzt hoffentlich auch gelernt aus ihren Fehlern vom England-Spiel. Die Lineups sind noch nicht draußen. Ich denke, Argentinien wird da, wird Probleme haben. Und es wird nicht so ein Walkover sein. Aber trotzdem sehe ich mit Argentinien mit 5-10 Punkten vorne. Was eigentlich noch viel interessanter ist, dass Argentinien und Japan, ich bin sehr gespannt, was in den nächsten 4 Jahren passieren wird, weil Argentinien wird die Super-Rugby-Mannschaft anscheinend ab 2025 wieder zurückbekommen und Japan hat, was überhaupt nicht viele Leute auf dem Schirm haben, 5-6 Spieler schon in ihrer Startaufstellung gehabt gegen Samoa, die gar nicht aus Japan sind. Der Tighthead-Prop ist aus Südkorea, es sind Südafrikaner dabei, es sind Australier dabei. Es sind Leute aus Tonga oder von den Pacific Islands dabei und die japanische Liga ist überhaupt nicht stark genug, dass die genügend gute Spieler produzieren, damit Japan weiter mithalten kann in der Weltspitze. Das heißt, ich bin sehr gespannt, was die nächsten 4 Jahre passieren wird mit den nationalen Wettbewerben und wie die Leute da spielen werden. Aber jetzt driften wir ein bisschen ab. Wie gesagt, ich denke, Argentinien hat mehr Game Management, mehr Skills zu bieten als bisher Samoa und Chile, deswegen wird Japan da Probleme mitbekommen. Außer Japan hat erwischt einen super Tag, die Backrow, die spielen halt sehr schnell und Argentinien verliert die Nerven.
Dann hat ja, das Krasse ist bei so einem Spiel, es hat so vieles, Leute hat schon, es hat wie ein, also manche Leute sagen so Achtelfinale, das ist halt ein Spiel, so ein One-Off-Game und zum Beispiel, wer hat jetzt lieber Japan als Schottland? Weil die Aufgabe hat, also zum einen eine andere ist, aber so einfach klar ist, jetzt geht es um diesen einen Spiel, es hat egal, was sonst passiert ist. Und grundsätzlich glaube ich, dass Japan in der Lage ist, für ein Spiel, sich zusammenzureißen. Und von Argentinien bisher haben wir also keine Basis gesehen auf, also was ist deren Spielsystem, wie wollen sie sich aufstellen, also weißt du, was wir bisher von Argentinien gesehen haben, ist halt so ein richtiger Mixed Bag, oder? Also das ist nicht irgendwie so ein Konzept oder irgendwas und das hätte man schon von Checo überlegt oder erwartet und ich glaube, dass eher tatsächlich das Japan in der Lage ist, sich für ein Spiel sozusagen, das ist unser Weltmeisterschaftsfinale heute.
Umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr tendiere ich jetzt auch zu Japan.
Ja. Also ich glaube halt für dieses One-Off-Game, also dass die in der Lage sind, da sich zusammen so alle Kräfte zu bündeln für das Spiel und dann im Viertelfinale dann also keine Ahnung, deutlich auszusteigen. Also es ist dann wahrscheinlich gegen Wales in der Crossover. Und ich glaube, Japan, ich weiß halt nicht, das ist halt so ein Swan-Song für manche von den Leuten dabei. Ich glaube, das werden halt schon als Weltmeisterschaftsfinale so ein bisschen verkaufen. Also ich habe teilweise Sachen gesehen, zumindest gegen England, wo ich sagen kann, okay, Verteidigung war teilweise gut. Es ist halt da, Angriff ist teilweise da. Und das habe ich bei Argentinien in keinem Spiel bisher gesehen. Natürlich, das Basis war das England-Spiel, da konnte man halt gar nichts daraus lernen, irgendwie.
Samoa, Argentinien war super schlechtes Wetter und der Ball war super nass.
Ja.
Gut, ich glaube, du auf Japan, ich auf Argentinien.
Okay.
Vorpass ist der Gewinner.
Vorpass. Rugby. Rugby gewinnt. Sonntag geht es halt dann noch weiter. Tonga, Rumänien, Fiji, Portugal. Also ich meine, Tonga, Rumänien, da geht es um also gar nichts letzten Endes.
Beide haben 0 Punkte. Ja. Tonga sehe ich eigentlich vorne.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Rumänien von Anfang an das Spiel gezielt auf das Spiel sich vorbereitet hat oder das denkt, dass sie das am ehesten gewinnen können. Bei Rumänien übrigens auch einige Tonga-Leute aus Tonga dabei. Ich glaube, fast die gesamte Backline von Rumänien ist zumindest nicht rumänienstämmig. Bin auch gespannt, wie die sich in den nächsten 4 Jahren überhaupt weiterentwickeln sollen. Angucken werde ich. Es ist ein bisschen komisch am Sonntag. Die Spiele sind 13 Uhr. Dann 17:45, dann 21 Uhr. Da hätte man auch samstags auch 3 Spiele, hätte man halt also 2 Spiele von diesen 3ern jeweils auf unter der Woche legen können. Aber naja. Ja, ich sehe Tonga vorne.
Ja. Ich glaube, Tonga vorne. Fiji, Portugal, glaube ich mal. Glaube ich, bei Portugal ein bisschen Power nachlässt. Fiji weiß ganz deutlich, was deren Aufgabe halt hier ist und glaube, dass vielleicht würde sie ein offenes Spiel gestalten, aber man würde auf jeden Fall Fiji tippen und gönnen nach der ganzen Leistung für Portugal. Also sind es trifft sich 2 Mannschaften, die jetzt grundsätzlich sehr beliebt sind und in diesem Spiel meine ich. Fiji sehe ich natürlich vorne, hoffe auf ein gutes Spiel. Hoffentlich bin ich dann wieder stark klar zu Hause und kann es halt schauen. Genau.
Also Fiji braucht einen Defensivbonuspunkt, einen Bonuspunkt generell, oder? Liegt da falsch?
Ja.
Genau, weil die haben 10 und wenn man
10 und Australien hat 11 und Fiji direkten Vergleich. Ja.
Direkter Vergleich. Und dann wäre Australien draußen zum ersten Mal bei einer WM. Portugal könnte noch Vierter werden, aber also wie können es die Portugiesen Fiji schwer machen?
Ich weiß halt nicht. Also das Ding ist, die wollen beide halt so ein bisschen Seven-Style viel zocken. Und ich glaube, das ist sicher in die Karten von Fiji.
Ja, genau. Da ist Fiji doch überlegen am Ende. Ja, die Line-Up sind noch nicht draußen. Trotzdem sehen wir hier beide, glaube ich, Fiji vorne. Vielleicht wird es vielleicht gar nicht so viel. Wir gucken, wie sehr sich die erste und zweite Halbzeit unterscheiden. Und dann ist es vorbei mit den Group Stages. Und dann ist wieder eine Woche Pause und dann hat man samstags 2 Viertelfinale. Auch weird.
Und zurück auf das Fantasy ein bisschen zu kommen. Also hoffentlich tippt ihr fleißig natürlich mit. Relativ eng an der Spitze. J.R. Rusty, also vielleicht Junior Rusty, weiß nicht. Ist es ein Freund von dir?
Nee, kenne ich nicht.
Und unser Markus auf Position 3, den wir natürlich in Marseille getroffen haben. Und du bist gerade auf Position 11.
Also super. Dafür, dass ich eine Runde komplett vergessen habe, glaube ich, ist das spitze.
Not bad.
Also Wahnsinn. Ich bin ein bisschen begeistert von mir. Ne? Ich habe auch was anderes im Leben zu tun.
Ach so, was machst du sonst so?
Weiß ich nicht. Ins Gym gehen, wenn ich nicht krank bin.
So, ja, tippt auf jeden Fall vielleicht mit. Denk auch auf jeden Fall an die Predikte für die Spiele. Wir haben so ein bisschen unsere Tipps schon abgegeben. Wir werden halt natürlich berichten nach dem Wochenende, wie ich hoffentlich nach Paris das schaffe und zurück schaffe, hoffentlich. ja. Dann hören wir uns am spätestens Montag wahrscheinlich. Außer du wolltest noch was dazu einfügen?
Nee, das war's, okay. Glaube ich.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.